Heute wollen wir das fünfte Kapitel beginnen und dort die ersten 16 Verse lesen. Es geht ja in diesem Timotheusbrief um Gemeindeordnung. Gemeinde entstand ja neu und wusste nicht, wie sie vor Ort leben sollte, welche Strukturen darin zu finden sind. Sie sollten auch keine eigenen Strukturen suchen, sondern Gott gab durch sein Wort Strukturen. So wie er will, dass seine Gemeinde lebt, soll sie auch leben. Darum dieser Brief an Timotheus, ein junger, gläubiger Mann, der nun bereits die Aufgabe von Gott bekommen hat, auch andere Älteste einzusetzen, anzuleiten, wie man in der Gemeinde arbeiten soll. Wir haben gelesen, dass er gewarnt wurde und weiter warnen sollte vor Irrlehren, die sich immer wieder durch alle Jahrhunderte versuchen, in die Gemeinde Jesu einzuschleichen und meistens so getarnt, dass man sie kaum erkennen kann. Es sind so immer einige Worte, die nur versetzt werden, und man möchte den Gläubigen, und das ist das Ziel des Satans, ablenken von Jesus und seiner Gnade allein. Und dann haben wir gelesen, dass er Anweisungen bekam, die Gemeinde zum Gebet anzuhalten. Und zwar nicht nur für die ganz persönlichen Dinge, die man so im Alltag verspürt. Man steht sich ja selbst oft am nächsten, nicht? Und dann beschäftigt man sich gerne mit sich selbst und seinen Anliegen. Sondern Gemeinde Jesu soll den Blick über sich hinaus in die ganze Welt bekommen und kriegt die wunderbare Aufgabe, für alle in der Welt zu beten und für die Obrigkeiten nicht auf sie zu schimpfen, sondern für sie zu beten. Eine herrliche Aufgabe der Kinder Gottes. Dann auch der Hinweis, welche Zurüstung geschehen muss, wenn jemand ein besonderes Amt, hier heißt es Bischofsamt oder Ältestenamt oder überhaupt ein Amt in der Gemeinde haben soll. Dass er nicht leben kann, wie er will, sondern sich ganz verbindlich dem Leben aus Gott angleichen lassen muss. Und dann im vierten Kapitel, wie ein Diener wandeln soll, nicht nur wie er ausgerüstet sein soll, sondern auch wandeln soll. Und jetzt im fünften Kapitel, wie das Werk des Dienens aussehen muss. Das gehört auch dazu. Das sind alles so Details, die wichtig sind, um in der Gemeinde Jesu richtig zu leben und zu handeln. Und ich wiederhole da einmal ganz kurz diesen Gedanken, Gemeinde Jesu gehört ja keinem Menschen. Darum kann nie ein Mensch bestimmen, wie die Gemeinde zu arbeiten und zu leben hat. Gemeinde Jesu gehört eben Jesus. Und er muss, und nur er kann es, bestimmen, wie seine eigene Gemeinde zu leben hat und ihm zu dienen hat. Hier merken wir, allen Menschen ist das Zepter aus der Hand genommen, die so gerne mitreden wollen, wie Christentum gelebt werden soll. Wir dürfen und wir müssen uns beugen unter dem Wort Gottes, was er uns sagt. Das müssen wir tun. Und nun lese ich diese 16 Verse. Ich habe sie überschrieben mit ehrbarem Verhalten den Glaubensgeschwistern gegenüber. Einen Älteren fahre nicht an, sondern ermahne ihn wie einen Vater, die jüngeren Männer wie Brüder, die älteren Frauen wie Mütter, die jüngeren wie Schwestern mit allem Anstand. Ehre die Witwen, die rechte Witwen sind. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen diese lernen, zuerst im eigenen Haus fromm zu leben und sich den Eltern dankbar zu erweisen, denn das ist wohlgefällig vor Gott. Das ist aber eine rechte Witwe, die allein steht, die ihre Hoffnung auf Gott setzt und beharrlich fleht und betet Tag und Nacht. Eine aber, die ausschweifend lebt, ist lebendig tot. Dies gebiete, damit sie untadlich seien. Wenn aber jemand die Seinen, besonders seine Hausgenossen, nicht versorgt, hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Heide. Es soll keine Witwe auserwählt werden unter 60 Jahren. Sie soll eines einzigen Mannes Frau gewesen sein und ein Zeugnis guter Werke haben. Wenn sie Kinder aufgezogen hat, wenn sie gastfrei gewesen ist, wenn sie den Heiligen die Füße gewaschen hat, wenn sie den Bedrängten beigestanden hat, wenn sie allem guten Werk nachgekommen ist. Jüngere Witwen aber weise ab, denn wenn sie ihrer Begierde nachgeben, Christus zuwider, so wollen sie heiraten und stehen dann unter dem Urteil, dass sie die erste Treue gebrochen haben. Daneben sind sie faul und lernen, von Haus zu laufen. Und nicht nur faul sind sie, sondern auch geschwätzig und vorwitzig und reden, was nicht sein soll. So will ich nun, dass die jüngeren Witwen heiraten, Kinder zur Welt bringen, den Haushalt führen, dem Widersacher keinen Anlass geben zu lästern. Denn schon haben sich einige abgewandt und folgen dem Satan. Wenn aber einer gläubige Frau Witwen anbefohlen sind, so versorge sie diese, die Gemeinde aber soll nicht beschwert werden, damit sie für die rechten Witwen sorgen kann. Soweit Gottes Wort. Im Dienst an der Gemeinde und in der Gemeinde gilt also nicht nur die Tat des Dienens, so können wir sagen, sondern auch besonders die Art des Dienens. Nicht die Tat als solches ist schon eine gute Mitarbeit, sondern die Art der Tat beweist eine gesegnete Mitarbeit, eine Aufbauarbeit im Reiche Gottes. Wozu also auch der richtige Zeitpunkt des Handelns gehört. Man kann nicht zu jeder Zeit jede Tat verrichten. Es muss der richtige Punkt gefunden sein, um wirklich helfend eingreifen zu können. Manche, das kennen wir auch aus dem persönlichen Leben, möchten gerne helfen in ihrer Art und Weise und kommen genau zur falschen Zeit, zwar mit dem richtigen Anliegen. Oder sie kommen zur richtigen Zeit mit dem richtigen Anliegen, aber einer falschen Art. Und statt zu helfen, werfen Sie alles um, blockieren Sie. Es braucht also die Geistesleitung, die richtige Tat zu erkennen, sie in der richtigen Art auszuführen und zum rechten Zeitpunkt. Timotheus wurde angewiesen, sich und den Mitarbeitern, aber auch allen in der Gemeinde immer eine geistlich geprägte Art des aufbauenden Dienstes zu vermitteln und haben zu sollen. Auch hier sollte immer erkannt werden, dass es sich ja um einen Dienst an den Menschen, an den Seelen handelt, die Gott allein gehören. Und er den absoluten eigenen Anspruch auf jeden hat. Das ist so kostbar, wenn man das kennenlernt. Manch einer kennt ja meine Aussagen darüber, was ich manchmal zu jung vermählten Leuten sage. Dann sind sie frisch vermählt. Und dann sage ich zu ihnen, und jetzt müsst ihr lernen, euch loszulassen. Was? Ihr müsst doch gerade erst verheiratet. Jetzt wollen wir aufeinander zugehen. Sage ich, wenn ihr euch dienen wollt, müsst ihr euch loslassen. Sonst könnt ihr euch nicht dienen. Denn denkt immer daran, der andere gehört Gott und nicht euch. Der Ehemann gehört nicht der Ehefrau und auch nicht umgekehrt, sondern Gott. Und deswegen muss ich ihn loslassen und Jesus dazwischen lassen, um richtig dem Nächsten dienen zu können. Sonst geht das nie. Es geht schon irgendwie, bis zum Scheidungsrichter kommt man noch. Aber weiter auch nicht. Manche gehen den Weg zwar nicht zum Scheidungsrichter, aber sie leben genau wie geschiedene Leute. Sie können einander nicht mehr dienen. Sie leben nur noch so nebenher. Weil sie nicht gelernt haben, durch Jesus Christus loszulassen. Sie sehen den anderen nicht mehr als Eigentum Gottes. Und dadurch nicht ihre Unfähigkeit, dem Eigentum Gottes alleine gar nicht dienen zu können. Sondern dem Eigentum Gottes muss man nach Gottes Regeln dienen, nach Gottes Maßstab dienen. Ihn fragen, Herr, wie soll ich dienen meiner Frau? Wie soll die Frau dem Mann dienen? Wie sollen wir dem Bruder in der Gemeinde, der Schwester dienen? Denn alle Seelen gehören ja ihm. Der Dienst am Nächsten sollte also nicht autoritär geführt werden, sondern in der barmherzigen Gesinnung Jesu. Ich möchte kurz einblenden, was die Gesinnung Jesu ist, wenn wir dazu Philipper 2 lesen, Vers 7 und 8. Die Aufforderung lautet ja im 5. Vers, jeder soll so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Er entäußerte sich selbst, er nahm Knechtsgestalt an, er ward gleich einem anderen Menschen und an Gebärden als Mensch erfunden, er erniedrigte sich selbst und er ward gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Also gleich gesinnt sein, in der Barmherzigkeit Jesu handeln, heißt, sich selbst seines Standes entäußern wollen. Nicht auf seinen Stand beharren wollen, sondern die Stufe einzunehmen, die einzunehmen ist, um jemand dienen zu können. Stelle dich auf die Stufe des Nächsten. Jesus blieb in der Verantwortung vor dem himmlischen Vater im Gehorsam. Das ist die Gesinnung Jesu. Im Gehorsam arbeiten vor dem Herrn. Das sollen wir in uns haben. Und somit trug er in diesem Gehorsam um des Nächsten willen, und das ist eine schwere Sache oft, das Leid. Wir haben ja auch oft zu leiden unter dem anderen. Die Frage ist nur, wie ich mit diesem Leid umgehe, ob ich es willig trage. Der Herr Jesus hat gelitten unter uns, aber er trug das Leiden im Gehorsam zum Vater. Er hat es nicht abgeschüttelt. Er wurde uns gleich und litt um unseretwillen. Und das ist die Gesinnung Jesu, die sich auch in seiner Gemeinde ausbreiten soll. Und somit auch die Begegnung untereinander bestimmt. Ich möchte da auch 1. Johannes 3, Vers 16 lesen. Da heißt es ja, daran haben wir erkannt, die Liebe Gottes, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Das heißt das Leiden. Leiden für den Nächsten. Gesinnung Jesu. In allem soll schlussendlich das geistliche und wo nötig auch das leibliche Wohl gesucht werden beim Nächsten. Das gute Werk des Dieners Gottes ist zunächst, so haben wir in dem Abschnitt gelesen, die Wertschätzung des Nächsten. So ganz wichtig. Wie kann ich einem anderen dienen, wenn er mir nicht wertvoll ist? Wie sieht dann so ein Dienst aus? Ein guter Dienst kann nur versehen werden, wenn ich eine Wertschätzung für den Nächsten habe. Gott selbst hatte die Wertschätzung für uns. Denn es heißt ja in Johannes 3, Vers 16, so sehr liebte er uns und schätzte uns wert, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das ist eine Wertschätzung uns gegenüber. Und Paulus hält hier Timotheus an, und Timotheus sollte auch die anderen anhalten, unbedingt diese Wertschätzung dem Nächsten gegenüber zuzulassen. Denn davon hängt ab, wie und ob man überhaupt dem Nächsten dient. Wenn man ihm wertschätzt, gibt man alles. Und dann trägt man auch mit und leidet auch mit. Wenn mir der andere egal ist, dann sage ich ihm ein paar fromme Worte und entlass ihn wieder. Und sage, sieh du mal zu. Aber ich nehme mich der Sache nicht an. Wertschätzung ist sehr wichtig. Gott nahm sich in Jesus aller Menschen an, aber er begegnete ihnen, und das ist auch diese Besonderheit, obwohl er sich aller Menschen annahm, begegnete er ihnen in unterschiedlicher Weise. Also nicht jedem gleich. Mir ist er anders begegnet als vielleicht einem unter uns. Wir haben ihn so und so erlebt, weil wir das so brauchten. Andere haben ihn anders erlebt, weil sie ihn so brauchten, wie sie ihn erlebt haben. Obwohl sich also Gott aller annahm, machte er sich die Mühe, jedem unterschiedlich in der richtigen Art zu begegnen. Und nun sind auch wir aufgefordert, jedem unterschiedlich in der notwendigen Art zu begegnen. Nicht pauschal. Er nahm sich der Armen an mit mitfühlendem Herzen. Er nahm sich auch der Reichen an als einer, der richtig Reichtum verwalten kann und die richtige Dimension aufzeigte. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Dann wird euch alles andere zufallen. Richtige Dimension. Er nahm sich der Kranken als der helfende Arzt an und zugleich nahm er sich der Gesunden an als der Aufmerksammacher, der Helfer zum richtigen Handeln am Nächsten. Und dieses Wesen, das soll sich in der Gemeinde widerspiegeln und spiegelte sich auch in dem Leben des Apostels wieder, der ja an Timotheus schrieb, nämlich Apostel Paulus. Jetzt verstehen wir vielleicht diese Verse in dem Kontext besser. In 1. Korinther 9, wo Paulus sagt, dem Juden bin ich geworden wie ein Jude. Das heißt, ich begegne ihm anders, auf dass ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden wie unter dem Gesetz, auf dass ich die auch gewinne. Die unter dem Gesetz sind. Die ohne Gesetz sind, denen bin ich geworden wie ohne Gesetz, obwohl ich ja nicht ohne Gesetz bin, Gottes, damit ich die auch gewinne. Den Schwachen bin ich geworden wie ein Schwacher, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin jedermann allerlei geworden, auf dass ich allenthalbe ja etlich selig mache. Das heißt auch hier die Aufforderung der individuellen Begegnung in der Gemeinde Jesu. So wie Gott allen begegnet ist und hat alle zu sich gerufen, aber doch individuell behandelt hat, sollen wir Christi Sinn haben, jeden Einzelnen extra begegnen zu können, in unterschiedlicher Weise. Nicht Maßstäbe aufzusetzen, was der kann, muss der auch können, sondern was der bekommen hat, das muss er tun. Aber was der bekommen hat, das muss er tun. Jeder unterschiedlich. So sollen wir einander dienen. Im Umgang mit den unterschiedlichen Altersgruppen in der Gemeinde sollte Timotheus, aber auch wir, so umgehen. Einen Älteren, wird hier gesagt, fahre nicht an, sondern ermahne ihn, rede mit ihm wie mit einem Vater. Also hier wird gesagt, das ist ein Unterschied, ob du einen Gleichaltrigen anredest oder ob du einen Älteren anredest. Fahre ihn nicht an, sei demütig. Rede vor ihm demütig wie mit einem Vater. Den älteren Frauen gegenüber sollst du dich verhalten wie Müttern. Wie das Gebot Lebensverheißung hat im Umgang mit den leiblichen Eltern, nämlich das vierte Gebot, soll es auch mit den geistlichen Eltern, so könnten wir hier sagen, mit den Älteren sein. Das vierte Gebot lautet ja in 2. Mose 20, Vers 12. Ich lese uns das mal im Zusammenhang. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lang lebst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. So können wir sagen, du sollst den Älteren ehren, auf dass es dir gut geht und du genießen kannst, was Gott dir als Gabe gegeben hat. Denn der Herr lässt sich ja nicht spotten. Er blockiert einfach unsere Gaben. Wenn wir uns nicht richtig verhalten, dann lässt er sie nicht mehr strömen. Wir können also das, was wir bekommen haben, nicht mehr genießen. Ja, also noch einmal, einen Älteren fahre nicht an. Und die älteren Frauen, die sollst du wie Mütter ansprechen mit Ehrerbietung. Es ist ein Gebot, was Verheißung hat. Zumal ja auch in 3. Mose 19,32 der lebendige Gott sagt, vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen. Und die Alten sollst du ehren, denn du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Also wer das sichtbar nicht kann, kann es unsichtbar auch nicht. Wer es hier nicht schafft, als Kind Gottes diese Ehrung dem Nächsten zu geben, wird im Herzen auch Gott nicht ehren. Er wird abtrünnig sein von der Ehre Gottes. Es steht hier im Zusammenhang. Denn du sollst, darum sollst du das machen, weil du Gott fürchten sollst. Denn ich bin der Herr. Hier verstehen wir also diese Anweisungen, die vielleicht so kurz gefasst sind und die uns gar nicht erst gleich so verständlich sind, die Paulus hier Timotheus gibt. Im Umgang mit den jüngeren oder etwa im gleichen Alter befindlichen Glaubensgeschwistern soll das Verhalten mit dem Bruder und der Schwester so sein wie Bruder und Schwester. Das heißt also, wie einen Bruder vermahne den Jüngling, wie dieses Mädchen dann wie eine Schwester. Also die Gleichaltrigen sollen sich da so betrachten. Aber zwischen den Geschlechtern untereinander sollen sie sich mit ehrhafter Zurückhaltung begegnen. Nicht plump, nicht menschlich, nicht zu vertraulich, damit keine unreinen Übergriffe entstehen, die das geistliche Leben blockieren würden. Das ist dieses Wort, was Paulus hier sagt. Mit Anstand den Schwestern, mit Anstand. In allem dienenden Handlungen und Beziehungen soll ja das Wort aus dem Philipperbrief Geltung bekommen und auch aufblühen in unserer Mitte. Da heißt es ja dann von dem Beachten einander und Dienen, nichts tut durch Zank. Das ist schon mal eine wichtige Vorbedingung, wenn man merkt, untereinander ins Gespräch kommt und da braut sich schon Zank an, sollte man sofort lieber abbrechen. Nichts tun durch Zank. Gar keine Rede weiterführen, denn alles, was danach kommt, das kann nicht gut werden. Das kann nur schlecht werden. Alles, was beim ersten Wort des Grolls noch folgt, nichts tut durch Zank oder durch eitle Ehre. Ich. Sondern durch Demut achte einer den anderen höher, denn sich selbst, Christus in ihm. Und ein jeglicher sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was des anderen ist. In Demut einander höher achten und sich der Sache des Nächsten annehmen. Das sind die Gebote Gottes für das Leben seiner Gemeinde, damit es gut zugeht. Und dann heißt es hier, ehre die Witwen. Also nicht nur achte auf die Witwen, sondern ehre sie. Natürlich haben wir gelesen, da wird ein Unterschied gemacht zwischen Witwe und Witwe. Ich komme darauf gleich noch zu sprechen. Aber hier heißt es, ehre die Witwen. Und dieses Wort, ehre die Witwen, soll auffordern, tu das, was ich auch tun will. Denn wenn du dies tust und ehrst die Witwen, ehrst du mich. Denn ich kümmere mich um sie. Ich will mich um sie kümmern und du sollst einfach mitarbeiten. Der geistlich aufbauende Dienst an der Gemeinde und untereinander betrifft also auch die sozialen Beziehungen, sozialen Ebenen. So wie es der Herr dem Volk Israel schon geboten hat, dass kein Armer unter ihnen sein soll, also solcher, dem es an der täglichen Nahrung mangelt, 5. Mose 15, Vers 4, so sollen auch in der Gemeinde die Armen, sprich Witwen und Waisen, nicht übersehen werden. Zur damaligen Zeit, und auch heute wissen wir ja, auf anderen Kontinenten, in vielen Ländern, war einfach und ist die Frau mittellos, wenn ihr Mann, der der Versorger war, gestorben ist. Sie hat nichts. Sie hat auch keine Arbeit, es sei denn, sie hat einen Sohn, der an diese Stelle tritt und sie mit versorgt. Sie bekam als Frau nicht diese notwendige Arbeit, um sich versorgen zu können. Und darum musste sie irgendwie durch Handreichungen so versorgt werden, dass sie durchs tägliche Leben kam. Männer verrichteten Arbeit auf dem Land oder im öffentlichen Leben und Frauen im häuslichen Bereich. Rentenbezüge, wie wir das heute kennen, hier im christlichen Abendland, gab es nicht. Keine Witwenrente. Das ist aufgebaut auf christlichen Grundsätzen. Dadurch gibt es Witwenrente, weil es in der Bibel so begründet ist, dass man die Witwen versorgen soll. Aber damals wurden sie nicht durch Renten versorgt, sondern da mussten Menschen einstehen für sie, die Gemeinde. Hier verstehen wir auch das, was der Herr Jesus in Lukas 7 tat. In Lukas 7, ab Vers 11, gab er einer Witwe ihren Ernährer wieder. Es ging gar nicht da um die Totenauferweckung schlechthin, obwohl der Herr ja der Herr über Tod und Leben ist, sondern es ging um die Versorgung der Frau. Da heißt es, es begab sich, dass Jesus in eine Stadt mit Namen Nain ging und seine Jünger gingen viele mit ihm und viel Volks. Als er aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der ein einziger Sohn war seiner Mutter und sie war eine Witwe. Und viel Volks aus der Stadt ging mit ihr. Und da sie der Herr sah, jammerte ihn derselben. Und er sprach zu ihr, weine nicht. Und trat hinzu und rührte den Sarg an. Und die Träger standen still. Und er sprach, Jüngling, ich sage dir, stehe auf. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden. Und er gab ihn seiner Mutter wieder. Hier war also der Versorger der Witwe wiedergegeben worden, der Sohn, der für seine Mutter sorgen sollte. Gott ist ein Erbarmer über Witwen und Waisen. Und darum will der himmlische Vater in Jesus Christus, dass auch die Gläubigen sich dieses seines Werkes annehmen. So an Timotheus geschrieben, achte auf die rechten Witwen. Ich möchte zuvor noch aus 5. Mose 10 lesen, diese Fürsorge des lebendigen Gottes, Vers 18, sorge dafür, dass sie Speise und Kleider haben, die Witwen. 5. Mose 10, 18, schafft Recht den Waisen und Witwen, Gott schafft ihnen recht und hat die Fremdlinge lieb, dass er ihnen Speise und Kleider gebe. Und in 5. Mose 24, Vers 19 steht auch dazu, wenn du auf deinem Acker geerntet hast und eine Gabe vergessen, so sollst du nicht umkehren, dieselbe zu holen, sondern sie soll des Fremdlings, des Waisen und der Witwe sein, auf dass dich der Herr dein Gott segne. Also lass das liegen für sie, damit du gesegnet wirst. Wenn es aufliest, wirst du nicht mehr weiter so gesegnet wie zuvor. Lass es liegen, denn Gott will die armen Witwen und Waisen ernähren, so dass du gesegnet wirst in allen Werken deiner Hände. So soll also die Gemeinde im Dienst an den Bedürftigen, den Witwen, wirken und sie ergänzen durch diese Handreichung. Niemand soll wegen seiner Bedürftigkeit beschämt werden. Wer ist also nun bedürftig, fragen wir uns. Die Gemeinde soll nicht übermäßig und durch jedermann beschwert werden. Es soll nachgeschaut werden, in diesem Falle, wer ist wirklich bedürftig. Bedürftig ist nicht jeder, der nur meint, dass er etwas braucht, mehr als er hat. Und bedürftig ist auch nicht jeder, der durch andere versorgt werden kann, sondern bedürftig wird hier genannt, zum Beispiel die Witwe, die Frau eines Mannes war, die Kinder aufgezogen hatte, die den Heiligen die Füße gewaschen hat, die ihre Hoffnung im Glauben ganz auf den Herrn gesetzt hat, die am Wort Gottes festhielt und im Gebet und Flehen stand, die einen geistlichen Wandel führte, Gott diente in allerlei Weise und nun mittellos dastand. Das sollte eine rechte Witwe sein. Das heißt also, nicht nur der materielle Notstand sollte erkannt werden, sondern Gemeinde Jesus in erster Linie für die da, die Jesus folgen, in erster Linie. Somit sollte also auch der geistliche Stand geprüft werden, um dann auch die materielle Hilfe geben zu können. Denken wir parallel an die Witwe Hannah in Lukas 2, 36. Sie ist da so ein Vorbild. Es heißt, eine Prophetin Hannah, eine Tochter Phanuels vom Geschlecht Asser, war dort in Jerusalem. Sie war wohlbetagt und hatte gelebt 7 Jahre mit ihrem Mann nach ihrer Jungfrauenschaft und war nun eine Witwe bei 84 Jahren. Die kam nicht mehr vom Tempel. Sie diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Das ist hier so eine Parallele dazu. Tag und Nacht. Sie hatte ein Verlangen, mit Jesus zu leben. Sie hatte ein Verlangen, mit dem lebendigen Gott in Gemeinschaft zu sein. Sie war eine Witwe, vielleicht auch bedürftig. Das lesen wir hier raus nicht, ob sie auch finanzielle Unterstützung braucht. Das heißt doch für uns, dass ein bedürftiger Bruder oder Schwester versorgt werden muss, der sich die tägliche Nahrung aus Mangel nicht besorgen kann. Der aber Jesus ganz hingegeben sein soll, in seinem Wandel und Handeln die Liebe zu seinem Heiland zeigen soll und zulassen soll, was Gott ihm auferlegen will. Und dass er auch zugeneigt ist den Glaubensgeschwistern, sich allein auf das Wort Gottes beruft, sich daran orientiert und sich im Gebet beständig Weisung für sein geistliches Leben holt. Der, der auch keine Familie hat, die ihn versorgen könnte. Wo allerdings Angehörige da sind, haben wir gelesen, und dazu noch vielleicht gläubige Angehörige, sollen diese die Bedürftigen zunächst selber versorgen und soll nicht entlastet werden von dieser Pflicht. Manchmal, ich habe das selbst in unserem Familienbereich erlebt, und das ist nicht mehr als recht. Wenn da ein Familienangehöriger ist, der vom Sozialamt unterstützt werden musste, fragte das Sozialamt nach, kannst du das nicht machen? Wie viel verdienst du? Ah, so viel, na dann kannst du was dazugeben. Das ist nicht mehr als recht. Zuerst müssen die Hausgenossen ihre Hausgenossen versorgen und nicht den Fremden überlassen. Und das Gleiche auch in der Gemeinde. Zuerst die Angehörigen, noch dazu, wenn sie gläubig sind. Da steht dann hier geschrieben, sagt Paulus, dann sollen die erst mal lernen, ihren eigenen Häusern vorzustehen und ihre eigenen Angehörigen zu versorgen. Wenn also eine Witwe Kinder und Enkel hat und Angehörige, dann sollen die das übernehmen und die Gemeinde soll nicht beschwert werden. Und wenn ein Gläubiger seine bedürftigen Angehörigen besonders seine eigene Familie nicht versorgt, dann sagt der Apostel hier, dann hat er den Glauben an Gott in Jesus Christus verleugnet. So ganz klare Linien. Dann geht er nicht mehr auf dem Weg, den Jesus Christus vorgezeichnet hat. Er handelt dann sogar ärger als ein Heide, ein Gottloser. Vers 8 und Vers 16 haben wir das gelesen in Vers 8, dass er dieselbe versorgen soll und Vers 16 nicht die Gemeinde belastet werden soll. Es geht also gar nicht allein um die Frage des Geldes, sondern es geht um die Frage des Dienens dabei. Es geht nicht um die Frage, ob die Gemeinde jetzt vielleicht ein paar Euros zusammenlegen muss. Nein, nein, sie könnte das vielleicht. Aber es geht um das Prinzip des Glaubens und des Dienens. Hier soll Jesus die Ehre gegeben werden. Dem lebendigen Gott, so wie er in Christus gehandelt hat, sollen auch wir handeln. Der Dienst an und in der Gemeinde soll immer die lebendige Hoffnung des Auferstehungslebens Jesu widerspiegeln. Das ist eine gewaltige Aufforderung. Und ich will es mal so menschlich sagen, darunter macht es Gott mit den Seinen nicht. Er bekennt sich zu allem anderen nicht. Wenn nicht das Zeugnis seines Auferstehungslebens mit den Handlungen der Gläubigen verbunden sein darf, da bekennt er sich nicht dazu. Denn er will sicher in den Vordergrund bringen, an der Gemeinde soll er ja zu sehen sein und nicht die Menschen. Er will da. Und deswegen will er zugelassen werden und sein Auferstehungsleben soll durchdringen und soll auch die Tätigkeiten in der Gemeinde prägen. Es soll der tiefe Glauben an alle Worte Jesu und an die verbindende Liebe, die Gott zu uns allen hat, sichtbar werden. Also der Glaube, der tiefe Glaube an alle Worte Gottes, soll sichtbar werden im Handeln der Gemeinde und die tiefe Liebe, die Gott zu uns hat. Hier gilt ja auch das Wort des Herrn aus Matthäus 5, Vers 7, wo er sagt, selig sind die Barmherzigen, denn diese werden Barmherzigkeit erlangen, weil nämlich Gott barmherzig ist. Oder lesen wir Jakobus 2, das ist auch im Kontext dazu lesen, Vers 13, niemand sage, Jakobus 2, Vers 13, es wird aber ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Und die Barmherzigkeit rühmt sich gegen das Gericht. Was hilft es denn, liebe Brüder? So jemand sagt, er habe den Glauben und hat doch die Werke nicht nach dem Glauben. Er hat vielleicht irgendwelche Werke, aber nicht nach dem Glauben. Kann auch der Glaube ihn allein selig machen? So aber ein Bruder oder eine Schwester bloß wäre und Mangel hätte der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen, Gott berate euch, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihm aber nicht, was des Leibes Notdurft ist, was hülfe ihnen das? Also Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit und er will sich im Leben seiner Gemeinde zeigen, an den Handlungen zeigen. Und jetzt verstehen wir, es geht überhaupt gar nicht um die Frage, hat die Gemeinde das Geld, hat sie es nicht, um die Witwe zu versorgen. Wenn sie das Geld auch hat und es ist keine rechte Witwe, soll sie es trotzdem nicht geben, sondern es geht um die Art und Weise, um das Zeugnis der Auferstehung Jesu von den Toten, um das neue Leben. Ich komme da zum Schluss. Nicht bedürftig ist, so haben wir gelesen, die jungen Witwen, die stark genug sind, auch wieder arbeiten zu können, sprich im Haushalt wird hier gesagt, das heißt also heiraten, Kinder zeugen und arbeiten im Hause. Nicht bedürftig ist, wer arbeiten kann, die Möglichkeit dazu hat und sie nicht nutzt, der ist nicht bedürftig. Auch die jüngeren Witwen sollen womöglich wieder heiraten, die Kinder zeugen, haushalten und sich der Führung eines neuen Dienstes unterstellen. So haben wir in Vers 14 gelesen. Andernfalls ist nicht nur der Zustand des Unversorgtseins vorhanden, sondern es können sich auch sehr viele Untugenden einschleichen, die dem Glaubensleben entgegenstehen, wodurch diese sich selbst dann schaden und auch andere in den Unfrieden bringen. Ich lese nochmal Vers 12 bis 13 oder Vers 11 schon, jüngere Witwen, weise ab, denn wenn sie ihrer Begierde nachgehen, Christus zuwider, so wollen sie heiraten und stehen dann unter dem Urteil, dass sie die erste Treue gebrochen haben. Daneben sind sie faul und lernen von Haus zu Haus laufen und nicht nur faul sind sie, sondern auch geschwätzig und vorwitzig und reden, was nicht sein soll. Das kann also dann alles entstehen und darüber freut sich der Satan, weil er dadurch dann auch die Gemeinde zersetzen kann. Die Erfahrung zeigte ja auch schon hier in der Urgemeinde, dass etliche auf solchen Wegen sich befanden und abgeirrt sind und die erste Liebe zum Herrn verlassen haben. In Vers 15 heißt es dann nämlich dazu, denn schon haben sich einige abgewandt und folgen dem Satan. Das heißt also, ihre Möglichkeiten der Versorgung nutzen sie nicht und dadurch kommt dann ein Lebenswandel hervor, der dem Glauben entgegensteht und entgegenarbeitet. Gemeinde Jesu soll aber immer darauf achten, dass das Handeln in der Gemeinde zum Lobe des Herrn ist und die Gemeinde auch vorwärts bringt. In Vers 7 haben wir gelesen, das gebiete, damit sie untadlich seien. Timotheus, das gebiete, so wie ich es geschrieben habe jetzt, dass sie untadlich sind. Also der Apostel Paulus wollte Timotheus und der Gemeinde dadurch keine Fesseln anlegen, sondern ihnen helfen, mit diesen Hinweisen geistlich vor ihrem Heiland zu stehen und der Gemeinde zu dienen, Christi Sinn zu haben, so dass es fein und erbaulich zugeht und der Widersacher kein Einlass in die Verhältnisse untereinander finden kann. Also kein Einlass zwischen die Verhältnisse der Gläubigen miteinander finden kann. Und wir wissen, wie schnell er das sucht und die Gläubigen nicht mehr miteinander, sondern gegeneinander oder nebeneinander gehen. Das ist immer der Satan. Das ist ja nie der Geist Gottes. Grundsätzlich ist das der Satan. Darum sagt der Apostel Paulus, das gebiete, damit sie untadlich seien. Die glaubensgeschwisterliche Liebe soll also die Reihen eng zusammenschließen im geistlichen Sinn Jesu, wo Christus in der Mitte regiert. Wer bewusst unordentlich und ungeistlich lebt, also nicht mehr in täglicher Verbindlichkeit mit seinem Heiland Jesus, der soll auch nicht unterstützt werden. In 2. Thessalonicher 3, Vers 10 steht, so jemand nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Der soll auch nicht essen. Also mit anderen Worten, wer also nicht diesen Ordnungen Gottes entsprechen will und sich nicht einbringen will in seine Möglichkeiten, die er bekommen hat, der soll auch keine Unterstützung von der Gemeinde erfahren. Das klingt für uns so ein bisschen hart, aber das ist zum guten Leben der Gemeinde nötig. Sie muss ordentlich bleiben. Paulus schreibt, es sind ja etliche dann, die Vorwitz treiben. Sie arbeiten nichts, obwohl sie arbeiten könnten, aber sie tun es einfach nicht. Sie lassen das alles brach liegen und da sollt ihr euch nicht erbarmen. Denn das ist nicht gut für das Leben der Gemeinde. Das oberste Gebot Jesu bei allen Werken, den Werken eines Dieners und des Dienens in der Gemeinde, soll immer spürbar bleiben. Und das ist das Gebot in Johannes 13, Vers 34 und 35, wo der Herr sagt, dieses neue Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch lieb habe. Auf das auch ihr einander lieb habt. Und daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Also, Jesus will immer in der Mitte sein. Er will bestimmen, was seine Gemeinde tut, wann, wie, wo, damit er verherrlicht wird darin und seine Liebe dann auch untereinander pulsiert von einem zum anderen.